Das Interview der Woche aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Am Mikrofon ist Christopher Jenert. Und in dieser Woche mit dabei das wohl umstrittenste Parteimitglied momentan in der Linkspartei, Sarah Wagenknecht. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag.
Habe ich Sie richtig vorgestellt? Würden Sie das auch so sehen, das umstrittenste Parteimitglied?
Das weiß ich nicht, weil ich bekomme auch unglaublich viele nette Mails, viel Unterstützung von Wählern unserer Partei, von Mitgliedern unserer Partei. Ich finde, bestimmte Diskussionen, die von einigen auch öffentlich geführt werden, die sollte man nicht überbewerten, weil das manchmal auch ein bisschen überdeckt, wie viel Zustimmung es gibt.
Frau Wagenknecht, es geht um Ihr Buch Die Selbstgerechten. Das ist ja jetzt schon einige Monate auf dem Markt. Hätten Sie denn damit gerechnet, dass Sie auch jetzt Monate später immer noch damit konfrontiert werden, dass da immer noch auf diese Art und Weise diskutiert wird?
Ja, zunächst mal freut man sich natürlich, wenn man ein Buch veröffentlicht, und das hat sehr viel Resonanz und vor allem auch sehr viel positive Resonanz. Das ist ja jetzt auch seit Wochen auf den Bestsellerlisten. Das zeigt ja doch, dass ich offenbar auch einen Nerv getroffen habe, und das schreiben mir ja auch viele Menschen. Also es ist so eine Standardformulierung, die immer wieder in Mails vorkommt, dass Leute sagen, sie sprechen mir aus dem Herzen, sie sprechen mir aus der Seele, also die Dinge, die ich anspreche. Das ist ja kein Buch irgendwie gegen die Linke, sondern es ist ein Buch, und schon gar nicht also gegen meine Partei, es ist ein Buch gegen ein bestimmtes Verständnis linker Politik, das europaweit dazu beiträgt, dass linke Kräfte schwächer werden, dass sie die Menschen verlieren, für die sie eigentlich hauptsächlich da sein müssten. Menschen, denen es nicht so gut geht, die für schlechte Löhne arbeiten müssen, denen Bildungschancen, Aufstiegschancen vorenthalten werden. Und es ist eigentlich das Uranliegen der Linken, sich für diese Menschen einzusetzen. Und wenn die als Wähler sich abwenden, dann machen wir etwas falsch. Und ich versuche in meinem Buch ein Konzept vorzulegen für eine populäre linke Politik, die wirklich auch wieder mehrheitsfähig wäre. Und die Reaktionen, die ich bekomme, sind da eigentlich eher ermutigend, mit Ausnahme von wenigen.
Diese wenigen, damit ist wahrscheinlich gemeint das Parteiausschlussverfahren, mit dem Sie es jetzt zu tun haben. Hat Sie das denn überrascht?
Naja, es ist schon also sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man auf Grundlage eines Buches und von Äußerungen in einem Buch ein Parteiausschlussverfahren bekommt, weil da ist auch das deutsche Parteiengesetz eigentlich sehr eindeutig. Also wenn jemand in einem Buch eigene Thesen vertritt und das ist vielleicht nicht in jedem einzelnen Punkt deckungsgleich mit dem Parteiprogramm, dann ist das natürlich kein Ausschussgrund. Ich meine, ich könnte jetzt auch sagen, ja, es bestätigt eigentlich meine Kernthese auch, dass zumindest in Teilen des linken Spektrums es leider ein gewisses Problem mit der Toleranz und mit dem Respekt gegenüber Andersdenkenden gibt. Und ich denke, auch das trägt zum Beispiel dazu bei, dass Linke nicht populärer werden, weil manche eben ausstrahlen, dass sie tatsächlich in dem Andersdenkenden nicht etwa jemanden sehen, der eben andere Meinungen vertritt, sondern einen schlechten Menschen. Da werden Menschen, die anders denken, sofort in die rechte Ecke gestellt. Das ist ja auch der Vorwurf an mich. Und solche Diskussionen bringen uns einfach nicht weiter.
Das ist ja so, dass Sie das in Ihrem Buch schon sozusagen vorhergesehen haben. Also Stichwort Cancel Culture, das, was Sie jetzt trifft.
Ja, das ist ja auch etwas, was ja nicht nur mich trifft. Es ist ja schon auch ein gesellschaftlicher Trend eben. Wir diskutieren nicht mehr seriös und fair miteinander in der Gesellschaft. Und ich finde das wirklich eine sehr, sehr beängstigende Entwicklung, die wir überwinden sollten. Das betrifft ja auch nicht nur meine Partei. Sobald jemand bei bestimmten Themen eine andere Meinung hat, wird er in eine bestimmte Schublade gesteckt, wird er in eine bestimmte Ecke gestellt, meistens eben in die rechte Ecke, ist dann ein halber Nazi. Vielleicht, wenn jemand sagt, er will Zuwanderung begrenzen, dann sagt man, er ist ein Rassist. Und letztlich bewirken solche Diskussionen doch nur, dass echter Rassismus oder auch echte Neonazis völlig verharmlost werden, weil man in einem relativ breiten Meinungsspektrum plötzlich schon wieder rechts sein soll. Und ich wünsche mir wirklich auch in diesem Wahlkampf, dass viel stärker der Fokus darauf gelegt wird, was sind die wirklichen Probleme der Menschen, also gerade auch von den linken Parteien, von der SPD, von meiner Partei natürlich selbstverständlich, wird das ja auch gemacht. Also was treibt dieses Land auseinander? Und das sind vor allem auch soziale Fragen, das ist soziale Ungerechtigkeit, das sind die großen Wohlstandsfragen, wie geht es weiter mit unserer Industrie, wie können wir Zukunftstechnologien in Deutschland stärker fördern. Ich finde, das sind die wichtigen Themen, über die wir reden sollten und nicht über Genderstotterei und eine völlig überzogene Debatte, wo eben Meinungen, die viele Menschen teilen, plötzlich als rechts diffamiert werden.
Aber mal andersherum gefragt, was haben Sie denn erwartet als Reaktion aus der Partei, die ja viele Mitglieder hat, für die diese, wie Sie es nennen, Genderstotterei zum Beispiel ja doch auch zur Politik der Linken fest dazugehört?
Natürlich habe ich erwartet, dass diejenigen, die ich kritisiere, auch diese Kritik zurückweisen. Klar, dass die jetzt nicht jubeln und sagen, das ist ja toll, dass Frau Wagen nicht sowas geschrieben hat, das ist auch logisch. Aber in der Grundfrage sind wir uns ja einig, die Linke muss darüber nachdenken, auch die SPD übrigens. Wieso ist es der Fall, dass in einer Situation, wo sich die Mehrheit der Menschen in Deutschland nach allen Umfragen mehr soziale Gerechtigkeit wünscht, wo sie auch zu einer wahlentscheidenden Frage macht, wie ist die Zukunft der Sozialsysteme, wie ist die Zukunft der Renten, das bewegt ja ganz viele Menschen. Die Union hat ja nun wirklich in dieser Corona-Krise keine brillante Figur gemacht. Sie hat ein katastrophales Krisenmanagement hingelegt. Große Unternehmen haben Milliarden bekommen, viele kleine Einzelhändler, Gastwirke, Freiberufler hat man am langen Arm verhungern lassen. Sie haben Korruptionsskandale gehabt. Sie haben Masken für Mondpreise eingekauft. Und trotzdem sieht es zurzeit danach aus, dass Herr Laschet eigentlich nur stillhalten muss und abwarten muss. Und dann ist er der nächste Bundeskanzler, auch weil die Konkurrenz, muss man natürlich ehrlicherweise sagen, nicht sehr überzeugend ist in dieser Frage.
Wie soll da jetzt eine Linke eingreifen, die sich ja jetzt seit Monaten und jetzt gerade wieder verstärkt auch um ihre Person herum permanent zerlegt?
Na, ich sehe das nicht so, dass sich unsere Partei zerlegt. Wir haben tatsächlich seit dem Jahr 2019, kann man das in etwa festmachen, das fing mit der Europawahl an, relativ bescheidene, wenn man es höflich formuliert, Wahlergebnisse in fast allen Wahlen eingefahren, mit Ausnahme von Thüringen. Und da gab es ja mein Buch noch nicht. Also es liegt ja nicht an den Debatten um
aber
mein
Buch.
Aber
die Diskussion um Ihre Person gibt es ja schon länger als 2019.
Ja, wobei natürlich ich auch sagen muss, zu der Zeit, als Dietmar Bartsch und ich Spitzenkandidaten waren, hatten wir immerhin mit 9,2% damals das zweitbeste Ergebnis, was die Linke je hatte. Also man kann ja Menschen erreichen. Und ich möchte, dass diese Fehlentwicklung der letzten Jahre, die man beobachten kann, die vor allem auch mit der letzten Parteiführung zu tun hat. Also wir haben ja jetzt seit wenigen Monaten eine neue Parteiführung, die braucht natürlich auch Zeit, um neue Akzente zu setzen. Aber dass wir einfach diese Fehlentwicklung zurücklassen, dass wir uns wieder stärker orientieren auf unser Kernthema. Ich sehe da auch durchaus Entwicklungen, also zum Beispiel das Wahlprogramm, das auf dem letzten Parteitag beschlossen wurde, ist ein wesentlich stärker auf die sozialen Themen orientiertes Wahlprogramm als der erste Entwurf, der im Januar oder Februar war, das irgendwann noch vorgelegt worden ist. Das heißt, ich habe schon das Gefühl, dass sich hier auch eine Umorientierung abzeichnet, die ich sehr gut finde. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir in der nächsten Bundestag in der Opposition sind, ist ja relativ hoch. Aber trotzdem ist es natürlich wichtig, dass es dort eine starke Linke gibt, weil Fakt ist ja, außer der Linken kann man bei keiner Partei die Hand dafür ins Feuer legen, dass sie zum Beispiel eine Rente mit 68 ablehnen wird. Das läuft ja letztlich darauf hinaus, das, was die Union vorschlägt, aber auch das, was die Grünen vertreten, läuft darauf hinaus, dass man am oberen Ende entlastet womöglich, aber zumindest den Normalbürger stärker belastet, weil irgendjemand muss ja für die Kosten der Krise bezahlen.
Sarah Wagenknecht im SWR-Interview der Woche aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Frau Wagenknecht, was haben Sie gedacht am linken Parteitag, als die Delegierten beschlossen haben, wir machen Champagner billiger, wir schaffen die Schaumweinsteuer ab?
Na, ich finde vor allem bemerkenswert, welche große öffentliche Resonanz diese Forderung bekommen hat. Ich meine, das ist eine Forderung, die finde ich okay. Das kann man ja auch durchaus machen. Das sind ja keine großen Einbußen in der öffentlichen Einnahme, weil das eine relativ kleine Steuer ist. Aber das ist sicherlich nicht der Kern unseres Wahlprogramms. Das muss man schon auch sagen.
Gehört das für Sie auch unter dem Begriff Lifestyle-Linke, so eine Forderung oder so ein Beschluss?
Nein, Lifestyle-Linke, es geht ja nicht darum, dass Linke irgendwie danach streben, gut zu leben oder zum Beispiel auch ab und an mal ein Champagner oder einen Schaumwein zu trinken. Lifestyle-Linke, das ist etwas anderes. Das sind gut situierte Großstadtakademiker, denen es tatsächlich gut geht, die sich auch den Champagner leisten können. Aber das, was das Spezifikum des Lifestyle-Linken ist, ist nicht sein guter Lebensstandard, sondern sein missionarischer Eifer, anderen Menschen vorzuschreiben, dass sie sein Lebensmodell übernehmen sollen und auch diese Arroganz, die eigenen Privilegien in gewisser Hinsicht für persönliche Tugenden zu halten. Also klar, wenn ich sehr viel Geld verdiene, dann sind steigende Heizkosten nicht das große Problem. Dann vor allen Dingen, wenn ich eine kernsanierte Altbauwohnung habe. Oder ich kann auch lässig sagen, okay, der Spritpreis, was kümmert der mich? Ich kaufe mir einen Tesla oder ich fahre in der Innenstadt mit dem Fahrrad. Das sind ja Privilegien. Und wenn man aus diesen Privilegien ableitet, dass alle, die das anders sehen, also für die zum Beispiel es ein wirkliches Problem ist, wenn die Heizkosten steigen, wenn der Spritpreis steigt, weil sie sich das Elektroauto nicht leisten können und weil auf dem Lande von öffentlichem Nahverkehr überwiegend keine Rede sein kann. Wenn man auf diese Menschen herabsieht, das ist das, was den Lifestyle-Linken auszeichnet.
Frau Wagenknecht, in letzter Zeit haben Sie denn auch mal darüber nachgedacht, ob Sie von sich aus sagen, ich verlasse die Linkspartei?
Nein, das steht für mich nicht zur Debatte, weil, wie ich eben schon sagte, die Linkspartei ist eben bei allen Problemen und auch bei teilweise Positionen, die ich kritisch sehe, natürlich die einzige Partei im Parteienspektrum, wo man wirklich deutlich sagen muss, sie steht, sie ist die Bank und sie ist die Garantie, dass wenigstens einer Sozialabbau immer wieder sprechen wird, dass wenigstens im nächsten Bundestag eine Partei ganz klar sagen wird, es kann nicht sein, dass wieder die normalen Familien für die Kosten der Krise aufkommen, während die, die sogar profitiert haben. Ich meine, es ist ja wirklich ein Fakt, die Milliardäre in Deutschland sind in der Corona-Zeit nochmal um 100 Milliarden reicher geworden. Das ist ja pervers. Während die also wieder sich einen schlanken Fuß machen. Und wir fordern ein, dass die Krisenkosten eben von denen bezahlt werden, bei denen auch ein Großteil der öffentlichen Gelder gelandet ist. Und das finde ich unglaublich wichtig, dass es diese Stimme im nächsten Bundestag gibt. Und daran ändert auch nichts, dass wir in bestimmten Positionen vielleicht Dinge auch unterschiedlich sehen. Die Kernaussagen des Wahlprogramms, für die kann ich streiten im Wahlkampf, weil ich die eben richtig finde. Also Wiederherstellung einer ordentlichen gesetzlichen Rente, ein Mindestlohn von 13 Euro, stärkere Tarifbindung auch für Arbeitnehmer. Das sind ja alles wirklich Forderungen, die dieses Land verbessern würden, wenn man sie denn durchsetzen könnte.
Wenn man sie durchsetzen könnte, weil Sie sagen ja richtig, momentan sieht es nach keiner linken Mehrheit aus. Also die ist sehr, sehr weit entfernt, wenn man die Grünen überhaupt mit dazu zählen könnte, was ja auch in Ihrer Partei bei vielen umstritten ist, ob man die Grünen überhaupt noch zum eigenen Lager zählen kann. Jetzt ist aber auch die Frage, kommt die Linke über die 5%-Hürde? Was macht Sie da so optimistisch?
Also ich denke, die Frage stellt sich nicht, weil wir liegen aktuell bei den Umfragen bei 7-8%. Das ist nicht befriedigend. Das finde ich auch, sollte sicher und hoffentlich nicht das sein, was dann am Wahltag wirklich aufscheint. Aber über die 5%-Hürde, glaube ich, müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber sag mal, das eigentliche Thema ist ja ein anderes. Wie werden wir gemeinsam mit der SPD, alles andere wäre ja Hybris, wenn wir jetzt sagen, wir würden alleine eine Mehrheit. Aber wie kommen wir dahin, dass wir irgendwann mit der SPD gemeinsam eine Mehrheit haben? Und zwar eine Mehrheit, die dann auch wirklich in Richtung einer sozialeren Politik geht. Weil ich glaube, das ist doch die Kernfrage. Wie werden die linken Parteien, und ich sehe es auch so, die Grünen sind heutzutage eine Partei, die Besserverdiener vertreten. Sie werden auch überwiegend von Besserverdienern gewählt, das muss man auch sagen. Also das heißt, wie werden die linken Parteien, die sich wirklich für diejenigen einsetzen, die sonst keine Stimme haben, wie können die wieder stärker werden?
Das SWR-Interview der Woche mit Sarah Wagenknecht, der linken Politikerin, die ja, wie wir festgestellt haben, im Moment nicht ganz unumstritten ist. Momentan sind wir ja mitten im Wahlkampf, nicht nur Sie, sondern natürlich auch alle anderen Parteien. Und das scheint ja dieses Mal kein, sagen wir so, besonders gemütlicher Wahlkampf zu werden. Mittendrin momentan auch die Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock, der jetzt sozusagen einige Fehler auf die Füße fallen, die auch teilweise aber sehr hart angegangen wird. Wie beobachten Sie das?
Also Wahlkämpfe sind immer hart. Also ich glaube, es gab noch keinen Wahlkampf, der irgendwie besonders sanft war. Und auch der letzte Wahlkampf, wo Martin Schulz zunächst der große Star war und St. Martin auf dem Spiegelcover, ist ja dann auch in einer Weise wirklich attackiert worden. Ja, das war jetzt auch nicht gerade soft. Also insoweit, das ist, glaube ich, nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir viel zu viel über Nebenthemen reden und nicht über die Frage, was haben die Parteien wirklich im Angebot, um die soziale Sicherheit wieder zu erhöhen, um dem Leben der Menschen mehr Stabilität zu geben, um Zukunftsängste abzubauen. Und was haben sie wirtschaftspolitisch im Angebot? Unser Wohlstand beruht großenteils darauf, dass wir anders als andere europäische Länder bisher keine starke Deindustrialisierung haben. Wir haben immer noch einen starken Mittelstand. Wir haben Weltmarktführer, die in vielen relativ spezifischen Bereichen, das sind ja die sogenannten Hidden Champions, wirklich Produkte auf den Weltmarkt bringen, die dort erfolgreich sind. Aber wir sehen, dass das rückläufig ist. Und viele von diesen Unternehmen sind in der Vergangenheit entweder von Finanzinvestoren geschluckt worden oder von chinesischen Staatsfonds. Und es ist völlig klar, auch die Chinesen gehen in solche Unternehmen nicht unbedingt rein, um sie dauerhaft weiter zu betreiben, sondern um das Know-how zu kennen und das dann in China zu kopieren. Und ich finde, auch da sind alle Parteien gefordert, bessere Antworten zu geben, was sie dagegen tun wollen. Auch wie man öffentlich zum Beispiel Zukunftstechnologien stärker fördert. Es ist doch kein Geheimnis, dass wir eine klimaneutrale Wirtschaft nicht dadurch erreichen, dass wir Sprit- und Heizkosten immer teurer machen. Das ist lächerlich. Wir brauchen neue Technologien, mit denen wir produzieren. Der Konsument wird das Klima nie retten. Für die Klimaneutralität, für eine umweltbewusstere Wirtschaftsweise ist damit gar nichts gewonnen. Und ich finde, solche Themen gehören wirklich in den Mittelpunkt der Diskussion. Das würde ich mir wünschen.
Ich vermute, da sind Sie nicht die Einzige, die sich das wünschen würde. Jetzt scheint es sich aber in diesem Wahlkampf doch herauszukristallisieren. Es geht um Personen oder auch gegen Personen. Und ein Diskussionsstrang, der da rausgekommen ist, dreht sich um das Thema Frauenfeindlichkeit. Und es wurde immer wieder gesagt, Frauen hätten es schwerer in der Politik. Sehen Sie das auch so?
Also man kann natürlich sagen, eine gewisse Art von Angriffen oder eine gewisse Art von Herabsetzung, die konzentriert sich auf Frauen. Also ich erlebe das auch. Man hat viel öfter, ich glaube schon öfter als Männer, Zuschriften, die sich auf das Aussehen beziehen. Auch in journalistischen Arbeiten oder journalistischen Artikeln ist das wesentlich häufiger, dass Frauen dann eben dafür angegriffen werden, wie sie sich kleiden oder wie sie sich frisieren. Aber so pauschal halte ich das trotzdem für falsch. Ich meine, wenn man sich ansieht bei den Grünen, also es ist ja nun jetzt nicht ein Geheimnis, dass doch das Geschlecht einen gewissen Einfluss darauf hatte, wer Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin der Grünen wurde. Und das war jetzt nicht gerade, da war es jetzt nicht von Nachteil, dass Frau Baerbock eine Frau war. Also insoweit finde ich, so pauschal kann man das nicht sagen. Und man sollte auch harte Angriffe auf jemanden oder wenn sich jemand Blößen gibt, dann wird das natürlich vom politischen Gegner im Wahlkampf immer auch ausgenutzt. Und bei Frau Baerbock kam eben jetzt auch einfach sehr viel zusammen. Also ich bin ja auch nicht der Meinung, dass man ein guter Buchautor sein muss, um ein guter Kanzler zu werden. Aber was die Menschen schon erwarten können, meines Erachtens, von jemandem, der sich ums Kanzleramt bewirbt, ist ein Mindestmaß an Seriosität, an Vertrauenswürdigkeit. Und da muss man nun sagen, hat Frau Baerbock wirklich in den letzten Wochen viel dafür getan, den Eindruck zu zerstören, dass sie diese Voraussetzungen mitbringt.
Frau Wagenknecht, in dieser Woche hat Frankreich eine Impfpflicht für Menschen beschlossen, die im Gesundheits- und Pflegebereich arbeiten, also eine Corona-Impfpflicht. Wie ist da Ihre Meinung? Sollte man sowas in Deutschland auch einführen?
Nein, ich finde das wirklich indiskutabel. Ich finde, das ist auch rücksichtslos, weil wir müssen ja sehen, ich bin froh, dass wir diese Impfstoffe so schnell bekommen haben. Sie retten Menschenleben in den Risikogruppen, überhaupt keine Frage. Aber es sind Impfstoffe, die auf einer völlig neuartigen Technologie beruhen, die vorher noch nie eingesetzt wurde. Und es sind Impfstoffe, die in einem Schnellverfahren eine Notzulassung bekommen haben. Und ich finde nicht, dass man irgendjemanden zwingen kann, sich mit diesen Impfstoffen impfen zu lassen, sondern jeder sollte selber abwägen, wie er die Risiken einschätzt. Das Risiko an Corona zu erkranken, schwer zu erkranken, vielleicht sogar zu sterben. Und in der Abwägung eben Risiken der Impfstoffe, von denen man auch klar sagen muss, die langfristigen Risiken kann überhaupt noch keiner kennen. Dafür ist einfach der Beobachtungszeitraum nicht lang genug. Auch das Argument, dass wir die Pflegebedürftigen dadurch besser schützen würden, dass die Pflegerinnen und Pfleger sich impfen lassen, das ist ein relativ fadenscheiniges Argument, weil diese Impfstoffe nicht verhindern, dass man jemanden ansteckt.
Aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich geringer.
Ja, geringer als bei einem richtig schwer Erkrankten. Der hat natürlich eine viel größere Viruslast. Aber jemand, der symptomlos erkrankt ist, da ist es nicht so gravierend anders. Und ich meine, es gibt Tests und Testverfahren. Aber der Kern ist doch, dass die älteren Menschen geimpft werden. Wenn die alle ein Impfangebot hatten und wirklich realistisch die Chance hatten, eine Impfung zu bekommen, dann ist doch der Schutz da. Und ich finde, wir sollten uns jetzt mehr darum bemühen, dass tatsächlich alle zum Beispiel über 70-Jährigen, auch wenn sie irgendwo auf dem Dorf leben, keine Verwandten haben, die ihnen digital einen Impftermin besorgen konnten, auch niemanden haben, der sie rumfährt, dass dort jemand hingeht und diesen Menschen eine Impfung anbietet. Weil da ist nach meinen Kenntnissen, da gibt es nach wie vor relativ viele, die sich durchaus impfen lassen wollen, aber bisher nicht realistisch eine Möglichkeit dazu hatten. Oder auch in sozialen Brennpunkten, wo Menschen leben, wo auch belegbar die Gefahr größer ist, an Corona schwer zu erkranken, auch weil der Gesundheitsstatus schlechter ist. Aber ein Zwang, ich finde, das kann man einfach nicht verantworten.
Und wir sind ja jetzt wieder mittendrin in einer Diskussion. Sollte man jetzt, wo die Inzidenzen niedrig sind, alle Maßnahmen abschaffen? Sollte man weiter lockern? Sollte man nicht lockern? Wo ordnen Sie sich da ein?
Ja, also ich finde, dass es jetzt auf jeden Fall richtig ist zu lockern. Ich meine, wir haben in Deutschland eine Inzidenz von 7. Da wird ja gesagt, ja, die ist ja gestiegen. Gestern war sie noch 6 und vielleicht ist sie dann in wenigen Tagen auch bei 8 oder 9. Aber wir haben in den Krankenhäusern eine völlig entspannte Situation. Und das Bezeichnende ist ja, dass selbst in Großbritannien, wo die Inzidenzen ja extrem hoch schon wieder sind, die sind ja in Teilen Großbritanniens bei 800, dass die Situation in den Krankenhäusern bis heute relativ entspannt ist. Also das ist, sagen wir, weniger als bei einer ernsten Grippewelle, also sehr viel weniger als bei einer ernsten Grippewelle. Und deswegen finde ich es absolut richtig, das hat ja inzwischen auch das RKI empfohlen, dass man diesen Blick auf die Inzidenzen, dass man das beendet. Also das ist ja schon länger eigentlich, finde ich, eine ziemliche Fehlorientierung, dass man sich auf Inzidenzen fixiert, weil es ist eben ein großer Unterschied, ob ein Virus im Pflegeheim wütet, wo es noch keine Impfung gab und viele Menschen wirklich in Lebensgefahr bringt, oder ob junge Leute zwar eine Inzidenz haben, also sprich ein PCR-Test schlägt positiv an, aber sie spüren überhaupt nichts davon. Sie werden auch gar nicht krank. Und deswegen müssen wir gucken, ist es tatsächlich so, dass sich das völlig entkoppelt? Das werden wir wahrscheinlich erst im Herbst sehen. Da werden wir auch in Deutschland wieder höhere Inzidenzen haben, weil das Virus ist saisonal. Das heißt, das wird im Herbst wieder stärker werden. Aber wenn es nicht gleichzeitig dazu kommt, dass sich in den Krankenhäusern tatsächlich auch wieder die Situation deutlich zuspitzt, wenn das nicht der Fall ist, dann finde ich, gibt es keinen Grund für Maßnahmen. Und es war immer die offizielle Begründung, wir müssen die Risikogruppen schützen. Und für diesen Schutz haben wir jetzt die Impfung. Also insoweit finde ich, sollte man da auch entspannter sein und nicht gleich wieder so alarmistisch, nur weil jetzt vielleicht die Inzidenz von 5 auf 8 oder auf 9 steigt oder vielleicht auch noch ein bisschen höher.
Frau Wagenknecht, ganz frisch gibt es eine neue Studie des Paritätischen Gesamtverbands und das Ergebnis, jedes 5. Kind bzw. jeder 5. Jugendliche in Deutschland lebt in Armut. Das sind 2,8 Millionen. Was denken Sie denn, wenn Sie diese Zahlen hören?
Ja, ich finde das entsetzlich und ich finde, das ist wirklich ein Feld, wo politische Parteien dringend handeln müssen, weil Armut heißt ja zum einen wirklich eine Kindheit mit ständiger Entbehrung, auch mit dem ständigen Erleben einer Chancenlosigkeit, eines Zurückgesetztseins. Aber es heißt sogar noch mehr. Es heißt ja in der Regel auch viel schlechtere Bildungschancen. Das heißt, arme Kinder, und das ist heute in viel höherem Grade der Fall als noch in den 80er Jahren, arme Kinder sind in der Regel später arme Erwachsene. Also Armut ist erblich. Und dagegen kann man natürlich etwas tun. Kinderarmut ist Elternarmut. Also der riesige Niedriglohnsektor, den wir in Deutschland haben, wo eben ganz viele Menschen aktuell, wenn sie zum Mindestlohn arbeiten, für 9,60 Euro arbeiten müssen. Das ist schlimmste Armut. Und diese Menschen schuften, die haben manchmal Zweit- und Drittjobs. Und trotzdem können sie nicht ihre Familie so ernähren, dass sie ein Mindestmaß an Wohlstand bekommen, sondern sie können ihren Kindern eigentlich all das nicht bieten, was Eltern ihren Kindern gerne bieten möchten. Weihnachtsgeschenke, Urlaubsreisen. Selbst bei der Klassenfahrt wird es oft eng. Da muss man dann immer einen Antrag stellen. Und das ist für die Kinder auch demütigend. Also all das ist politisch gemacht. Also ohne diesen Niedriglohnsektor, der ja erst nach der Jahrtausendwende entstanden ist, gäbe es auch nicht so viele arme Kinder. Oder Hartz IV. Hartz IV ist natürlich, das ist Armut per Gesetz, weil man von Hartz IV nicht leben kann und die Kindersätze extrem niedrig sind. Das hat ja sogar das Verfassungsgericht einmal festgestellt. Dann gab es dieses Bildungspaket, was aber auch überbürokratisiert ist. Also das Verfassungsgericht hat ja festgestellt, von Hartz IV-Sätzen kann man Kindern keine angemessene, auch keine angemessenen Bildungschancen bieten, auch noch nicht mal ordentliche Ernährung ist möglich. Also das ist wirklich ein politisch herbeigeführtes Desaster. Und ich finde, dass wir das dringend korrigieren müssen, weil wir so wirklich einen Teil der jungen Generation jede Perspektive auf ein gutes Leben nehmen. Und diese Verantwortung, finde ich, das darf Politik nicht laufen lassen und irgendwie als Normalität abhaken.
Das Interview der Woche aus dem Hauptstadtstudio in Berlin war das mit Sarah Wagenknecht. Vielen Dank.
Sehr gerne.